365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die ehemalige Leiterin des Feuilletons der Wiener Zeitung, Christina Böck, gehört zum Gründungsteam und Herausgebergremium von Das Feuilleton, einer neuen Zeitung für Debatte, Kultur, Medien und Zeitgeschehen, die im Print erscheint. Dieser Tage die dritte Nummer. Heute bei 365 Christina Böck. Christina Böck, jetzt habe ich hier mal eine echte Expertin sitzen. Ist denn Feuilleton eine literarische Gattung oder eine journalistische Disziplin?
Also man kann sagen, eigentlich ist es beides. Ich habe es mir extra, weil ich mir gedacht habe, dass Sie mich heute so etwas fragen werden, in Wikipedia nachgeschlagen und ich lese es mal vor. Feuilleton bezeichnet einen publizistischen Zweig, ein Ressort in der Zeitung, eine bestimmte literarische Gattung oder eine journalistische Darstellungsform. Entstanden ist es Ende 18. Jahrhundert nach der Französischen Revolution in Frankreich. Und zwar, daher kommt auch der Name. Also da hat man begonnen, Theaterkritiken auf einem extra Blatt, einem Blättchen, Feuilleton heißt Blättchen auf Deutsch, beizulegen der Tageszeitung. Und das hat sich dann als sehr erfolgreich herausgestellt. Die Leute haben das sehr gern mögen. Und das hat dann eine weitere Entwicklung genommen. Es blieb dann nicht mehr ein Blättchen, sondern wurde integriert in die richtige Zeitung und bekam dann einen eigenen Platz, in der Zeitungssprache sagt man im Keller, also unter einem Strich im unteren Drittel der Seite. Und daher kommt auch die Redewendung unterm Strich. Das weiß man oft gar nicht, aber daher kommt das.
Wie ist das jetzt bei eurem Magazin, bei Ihrem Magazin? Wodurch unterscheidet sich jetzt sozusagen diese ehemalige Theaterkritik-Idee? Die gibt es ja heute auch noch, die Theaterkritik. Aber wodurch unterscheidet sich eine Theaterkritik, die ich in einer Tageszeitung oder einem Wochenmagazin lese, von einem Beitrag, der im Feuilleton erscheint?
Das liegt eben auch schon an der geschichtlichen Entwicklung. Das ist relativ schnell, hat sich das wegentwickelt von nur Kritiken. Eben durch diese Abtrennung von dem nachrichtlichen Teil wurde das oft nicht so von den Zensoren, das war damals ja eine wichtige, waren ja auch wichtige Leser, nicht so ernst genommen. Und da konnte man dann halt Diverses reinschreiben, was sonst man besser nicht so in der Zeitung geschrieben hat. Und das Interessante, ich habe das mir heute noch einmal angeschaut, und das kam dann natürlich nach Wien. Das Wiener Feuilleton war sehr angesehen, hat sich hier auch sehr entwickelt. Und hier hat man begonnen, also einfach alles Mögliche aus der Vergangenheit und der Gegenwart, jegliches Thema aufzugreifen. Und genau in dieser Tradition sind wir uns eigentlich.
Also alle Themen aufgreifen, die irgendwie Talk of the Town sind? Braucht das Aktualitätsbezug oder nach welchen Kriterien? Das ist ja ein schwieriges Feld. Ja. Wenn ich alles offen habe, kann ich ja sehr schwer entscheiden, was will ich denn überhaupt dann erzählen?
Also wir haben die Einschränkung, dass wir nicht allzu aktuell sein können, weil wir eben eine Monatszeitung sind. Also wir sind kein Magazin, wir sind eine Zeitung. Wir erscheinen auf Zeitungspapier, aber eben monatlich. Das heißt, wir haben einen ziemlichen Vorlauf, was die Produktion davor betrifft und wir liegen dann einen Monat. So können wir jetzt keine allzu tagesaktuellen Themen nehmen, aber wir können natürlich gesellschaftliche Phänomene und Trends aufgreifen, die halt da sind und die auch weiterhin da sein werden und die uns überlegen und Gedanken machen, wie sich die weiterentwickeln werden.
Ist das vielleicht überhaupt der Weg, wie Zeitung und wie Journalismus überhaupt noch funktionieren kann im Anbetracht der Daueraufgeregtheit der aktuellen Nachrichten?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also es gibt ja sehr viele Zeitungen, die schon in diese Richtung denken, weil das Althergebrachte einfach nicht mehr funktioniert. Also normalerweise würde man sagen, es gibt eine Trennung zwischen Nachrichtenteil und Feuilletonteil, weil der Nachrichtenteil, die Politik, die Wirtschaft und so weiter, halt einen ganz anderen Zugang haben. Das funktioniert aber jetzt heutzutage nicht mehr, weil wir ja diese ganzen klassischen Nachrichten schon längst wissen, wenn die Zeitung erschienen ist. Das heißt, es sind sehr viele Zeitungen mittlerweile schon längst dazu übergegangen, auch diese analytische Zugangsweise, die ein Feuilleton hat, auch in den Nachrichtenteil zu machen. Ja.
Bei den großen deutschen Blättern wie der Zeit oder der Süddeutschen Absolut. Ist das ja ganz üblich.
Genau, genau.
Jetzt will ich aber trotzdem auch noch auf diese literarische Gattung kommen. Also thematisch einleuchtend und sie reflektieren und das ist ganz, ganz großartig, dass man sich dann Zeit nimmt für etwas, was nicht nur der Aufgeregtheit des Moments geschuldet ist, sondern dass man es einordnen möchte in den gesellschaftlichen Diskurs. Aber welche Rolle spielt die Sprache dabei?
Die Sprache spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also das ist sicher eins der wichtigsten Themen, die wir haben. Also ich suche mir halt, beziehungsweise ich kenne halt jetzt mittlerweile durch die Arbeit in der Wiener Zeitung sehr viele Autoren, die wirklich top schreiben Und das ist auch der Anspruch, den wir haben, dass die Liebe zur Sprache für uns halt extrem wichtig ist.
Was sind da Kriterien, wie sich sowas messen oder beurteilen lässt?
Das ist total schwierig, sowas zu quantifizieren in dem Sinn. Ich freue mich zum Beispiel, wenn jemand einen Satz mit mehreren Alliterationen macht. Da hüpft mein Herz schon. Oder also natürlich, dass man halt auch schaut, dass man keine Wiederholungen hat, dass man einen irgendwie ein bisschen poetisch, aber gerne auch ein bisschen witzigen Titel macht, solche Sachen.
Ist diese künstlerische Annäherung auch das Bemühen, sich über unterschiedliche Sinne an ein Thema heranzuarbeiten? Dass es auch emotionaler auf mich wirkt und nicht nur quasi faktisch kognitiv?
Das kann schon sein. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert, ehrlich gesagt. Aber ja.
Vielleicht ist es so.
Ja, vielleicht ist es so.
365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien.
Ist nicht so etwas wie eine Zeitung im Printformat zu gründen ein Anachronismus?
Absolut. Also ich kann sagen, ich war letzte Woche bei einem Workshop für Mediengründer und da war man als Printgründer definitiv in der Minderzahl. Aber ich glaube, das ist vielleicht gerade ein Grund, warum das erfolgreich ist. Also noch toi, toi, toi. Weil wir halt gesehen haben, dass die Leute das nicht so einfach aufgeben wollen und sich nicht offensichtlich vorschreiben lassen wollen, dass sie jetzt nur mehr online lesen sollen oder nur mehr Podcast hören oder nur mehr Fake News auf Social Media sich antun. Ja? Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass ich vor dem Ende der Wiener Zeitung mit einigen Lesern telefoniert habe und gesprochen habe. Und das war ziemlich erhellend, weil man hat ja nicht so viel Kontakt mit den Lesern per se, persönlich. Aber man hat über die Jahre natürlich permanent auch das geschrieben, dass Print ist tot, nur mehr online, wie macht man eine Geschichte, dass sie Google einem Jahr weit oben anzeigt und so weiter. Und dann habe ich telefoniert mit diesen Lesern und die haben gesagt, wir sind so traurig. Wir haben das bei einem Frühstück gelesen. Ich habe mir da was rausgerissen. Ich habe das meiner Tochter hingelegt. Ich habe mir das angestrichen. Ich habe die Zeitung gesammelt. Und da habe ich dann gesehen, naja, also es ist dann schon noch immer noch ein Unterschied, was einem gesagt wird, was ein Trend ist und was die Leute wirklich wollen.
Da sind wir aber vielleicht doch auch wirklich tatsächlich beim Sinnlichen, beim Haptischen, beim Fühlen.
Auf jeden Fall, ja, ja. Also das Haptische spielt eine ganz wichtige Rolle beim Zeitunglesen. Also gerade, denke ich, bei solchen Zeitungen. Also wo
bei
man
der
dann
Süddeutsche, ja, Furche,
genau,
den
genau.
Qualitätsmedien.
Ja, also die halt, wo man sich die Zeit nimmt, die zu lesen und wo halt dann schon das Aufschlagen ein Moment ist und der Geruch vielleicht ein Moment ist. Also diese Dinge, ja.
Wenn man ein Medium neu gründet, dann braucht es unglaublich viel Innovationskraft. Und ich gehöre zu denen, die Innovation nicht mit technischer Entwicklung gleichstellen, sondern eher mit Haltung und Idee. Mhm. Wo ist denn Ihre Idee und welche Haltung würden Sie da ganz oben hinschreiben?
Ich glaube, so ein bisschen das, was wir jetzt angesprochen haben. Also wir haben gesagt, wir schreiben solange uns die Leser lesen wollen. Und das sagt es eigentlich genau, wie es ist. Also da war auch dieses Crowdfunding, was wir gemacht haben, ein ganz gutes Werkzeug, weil man da eben gesehen hat, okay, der Bedarf ist da. Und teilweise waren da wirklich begeisterte Meldungen und Feedback von Leuten, die gesagt haben, danke, dass ihr das macht. Und also Dankbarkeit wirklich. Und das war wirklich berührend.
Erstens möchte ich mich dem anschließen. Und zweitens komme ich jetzt aber dann eben noch einmal zurück auf diese Frage, Sie können über alles schreiben. Mhm. Sie haben aber dann doch auch wahrscheinlich eine beschränkte Seitenanzahl.
Ja.
Ja. Und vor allem unterwerfen Sie sich auch dieser Idee, dass es eben begrenzten Platz gibt. Was sind denn die Kriterien der Herausgeberin, was dann Platz finden darf? Oder ist es übers Ausschlussprinzip einfacher?
Ich weiß gar nicht, das ist sehr viel Gefühlssache. Und es kommt dann immer, also es wird mir was vorgeschlagen und ich weiß dann schon, passt das zu uns oder passt das nicht. Und meistens passt es. Es gibt so wenig, was nicht passt. Die Ausschlusskriterien sind dann halt oft eigentlich nur, dass es zu aktuell ist. Mhm. Und vielleicht in einem Monat niemand mehr so interessiert. Aber grundsätzlich, wenn was irgendwie, also besonders gern habe ich es, wenn was irgendwie einen ein bisschen verrückteren Zugang hat oder einen ein bisschen lustigen Zugang oder wenn man sich auch über banale Dinge Gedanken macht. Das ist so grundsätzlich mein Zugang, den ich immer schon gemacht habe und der, glaube ich, auch gut ankommt.
Moment, Leben heute auf Ö1 ist im Grunde nichts anderes. Mhm. Da wird eine Reportage gemacht über etwas, was offenbar profan oder banal ist, aber dann, wenn man in die Tiefe geht, eine hohe Kunst.
Genau.
Heute bei 365 eine der Herausgeberinnen von Das Feuilleton, Christina Böck. Sie nennen da in der Selbstbeschreibung Ihre Zeitung eine Zeitung für Debatte, Kultur, Medien und Zeitgeschehen und haben in Ihrer Themenwahl, was ich mit Freude und ein bisschen Amüsement wahrgenommen habe, durchaus auch Begriffe, die viral gegangen sind, wie den Dry January. Und also Sie sind nicht weltfremd abgehoben, elitär im Ohrensessel in einer Bibliothek unterwegs.
Nein. Also das ist natürlich, wir leben ja im Heute. Und das sind genau eben diese Dinge, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mir gedacht, ich fände das lustig, wenn ich eine akademisch angehauchte Analyse von so Katzenmemes mache. Ist natürlich total blöd irgendwie. Aber findet vielleicht wer lustig. Ich fand es lustig. Und es sind ja auch, unsere Leser leben ja auch im Jetzt. Und grundsätzlich bin ich immer kein großer Freund dieser Alterszielgruppen. Ich denke mir, das ist eine 32-Seiten-Zeitung, die hat genug Seiten, um mehrere Altersgruppen anzusprechen. Mein Traum ist immer, dass die in einer Familie im Haus rumliegt und es findet sich die Oma, die Eltern und das Kind was zum Lesen.
Christina Böck, jetzt ist es ja so, dass wir immer mehr daran gewöhnt werden, dass wir mehr vom Gleichen präsentiert bekommen und Ihre Zeitung aber ja das Gegenteil anbietet, nämlich, zumindest unterstelle ich das, dass man überrascht ist von einem Thema, an das man nicht gedacht hätte. Wie sehen Sie denn da überhaupt die Bereitschaft von Leserinnen und Lesern, sich auf etwas einzulassen, von dem sie noch nicht wissen, dass sie es mögen werden? Und wo sehen Sie da auch die Chance?
Ich glaube, dass die Leser von Qualitätszeitungen grundsätzlich diese Bereitschaft haben und eigentlich sogar den Anspruch. Und das merkt man auch so am Feedback.
Es wird ja immer wieder von der Klimakrise geredet und wir haben doch in Europa mindestens eine ebenso große Medienkrise. Mhm. Der wir uns irgendwie so zwar durch sehr ehrenwerte Faktencheck-Projekte sozusagen stellen, aber wo wenig proaktiv getan wird. Ihr seid da eine Ausnahme. Ihr bietet eine Alternative, die proaktiv möglich ist. Ist das der Weg? Sollten wir da in Europa viel mehr machen in diese Richtung?
Wir sollten in Europa auf jeden Fall viel mehr gegen Fake News und also vor allem Fake News machen und was uns da mit KI in Zukunft ins Haus stehen wird. Wir sind halt so ein kleines Puzzlestück und versuchen halt, was wir können. Aber ich bin da schon sehr beunruhigt, was diese Entwicklung angeht. Ich glaube nur, dass die Medienkrise im Grunde wie die Klimakrise so lange sich weiterentwickeln wird, bis bei den Leuten das persönlich ankommt. Und bei der Klimakrise ist das wahrscheinlich früher noch konkreter Fall als bei den Medien. Der Unterschied ist, die Medien sind lauter als der Planet. Also ich kann es nicht, außer dass ich Hoffnung habe, dass es doch sich bessert. Ein Rezept habe ich leider nicht.
Bernhard Börksen schreibt ja in einem seiner Bücher, dass wir unterscheiden lernen müssen zwischen der vierten Kraft in einer Gesellschaft, den Journalistinnen und Journalisten, der redaktionellen Kompetenz und den vielen Vernetzten. Er ist der Ansicht, dass diese vielen Vernetzten natürlich inzwischen ähnliche Relevanz bekommen haben, aber keine redaktionelle Kompetenz. Wo kann man denn da ansetzen? Ist es nur die Schule? Ist es nur das Bildungssystem? Oder finden wir auch andere Wege, wie wir Journalismus eben wieder outstanding machen können? Ist es diese Annäherung, dass ich von etwas schreibe, was nicht clickbait-based zusammengestellt ist?
Das ist halt die Frage, weil ohne Clickbait wird es halt nicht geklickt. Also man wird wahrscheinlich irgendeine Lösung finden müssen, wo sich das verbindet, der Anspruch und die Niedrigschwelligkeit. Wie genau das gehen soll, vor allem mit dieser Bedrohung, die sich doch, würde ich sagen, auf den sozialen Medien ankündigt, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch bei einem Workshop gehört, wie jetzt Google mit KI das Antwortsystem ändern wird, wo man dann praktisch eine komplett ausformulierte Antwort bekommen wird, die hat die KI von Google erstellt und man braucht überhaupt nirgends mehr hinklicken. Das
Aber führt uns das nicht eigentlich noch einmal zum Journalismus und noch mehr zum Journalismus? Mhm. Nämlich, wenn man sagt, unser System des Reproduzieren von Antworten, die andere formuliert haben, das haben wir ja eigentlich auch schon ohne Google. Was wird man in der Schule geprüft? Wird man doch Antworten abgeprüft, die andere formuliert haben? So viel ändert sich nicht. Ja. Aber wäre nicht die Herausforderung der Paradigmenwechsel hin zum Suchen, zum Forschen und zum Fragen?
Ja, sicher, sicher. Also das stimmt, ja. Also das ist ein guter Gedanke, weil das ist, glaube ich, was verloren gegangen ist, so ein bisschen die Neugier. Es wird einem alles halt hingelegt, die Antwort, die man erwartet und die man gerne hätte, die bekommt man geliefert. Und alles andere interessiert einen nicht.
Aber geht es da nicht eben um Recherche und geht es da nicht eben um Annäherung? Und ich weiß nicht, ob Sie den Befund teilen, aber wenn wir uns einem Thema widmen, dann gehen ja eher mehr Fragen auf, als dass sich Antworten ergeben.
Das stimmt, ja.
Und ist das nicht dann wieder, um den Kreis zu schließen, genau die Idee, wie feuilletonistischer Journalismus
das
ausschaut?
Das stimmt eigentlich, ja. Das haben Sie gut erkannt.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe.
Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit dem ehemaligen Chefredakteur der Wiener Zeitung, Folge 21, Walter Hämmerle. Oder das Gespräch mit erfahrenen Journalistinnen aus diesem Land, mit Gabriele Neuwirth, Heinz Nussbaumer, Anneliese Rohrer und Robert Wiesner, eine Content-Folge, die Folge 10. Oder das Gespräch Nummer 415 mit Jana Reininger. Sie hat auch ein neues Medium gegründet. Dabei geht es um psychisches Wohlbefinden und das Medium heißt Zimt. Ich würde so gerne ein System draus machen, gerade in so einem Wahljahr wie jetzt, dass man Freude dran hätte, Fragen zu stellen und vielleicht auch sogar als Politikerin und Politiker ab und zu sagt, ich mache mich auf die Suche.
Ich glaube, dass das die Jugendlichen heutzutage schon eher machen, gerade auch was die Klimaproblematik angeht. Im politischen Bereich sehe ich es jetzt nicht so. Also im politischen Bereich hat sich halt wirklich sehr, sehr eingebürgert, dass man gut dasteht, dass man nur das sagt, was die Leute gerne hätten, dass man sagt. Und dass das sowieso kein Durchkommen ist mit anderen Fragen. Das ist halt so eine, da klafft es halt so auseinander.
Sind die anderen Fragen nicht eigentlich das, was uns am Leben hält?
Auf jeden Fall, ja.
Auch weil wir so viel über psychisches Wohlbefinden in unserer Gesellschaft Gott sei Dank immer mehr reden, da habe ich so das Gefühl, dass wir zu Recht mehr Kinder- und Jugendpsychiatrieplätze fordern, mehr Psychotherapie auf Krankenschein und bessere Versorgung. Selbstverständlich, das ist auch völlig in Ordnung. Aber da reden wir dauernd nur über Sanieren. Mhm. Könnten wir in unserer Gesellschaft nicht ein bisschen mehr drüber nachdenken lernen, warum wären die Dinge so, wie sie sind?
Das wäre durchaus angebracht, ja, würde schon sagen, ja.
Und dazu muss man aber suchen wollen.
Ja, ja. Also wir bieten da was an.
Zum Beispiel über Punks in Wien. Das mag natürlich ein Kind der 80er Jahre wie ich total gern. Ich habe Mordbum AG live gesehen, möchte ich nur festhalten. Ja? Und die Gitarre ist bei einem Konzert zerstört worden.
Oh je.
Über den rechten Shitstorm lesen wir natürlich auch. Und ich darf aber auch was über Erotik erfahren.
Zwei von den Geschichten, die Sie jetzt, ich glaube es waren zwei, sind historische Zugänge, die auch total gern gelesen werden. Also sie sind ein Fixpunkt bei uns, weil wir wissen, dass unsere Leser das gerne haben.
Ist es, weil man sich dann wohlig fühlt, dass man was aus der Vergangenheit liest?
Ich weiß gar nicht.
Und da war alles besser?
Nein, das würde ich ja gar nicht sagen. Das ist ja, das, ja, in dem Fall, selbst bei der Erotikgeschichte geht es ja wieder um Zensur. Also da war es auch nicht besser. Aber ich glaube, es ist dieses doch immer noch vorhandene Bedürfnis danach, was zu lernen, was zu erfahren, was man vielleicht schon weiß, aber irgendwie noch so ein Aspekt dazu, was man noch nicht gewusst hat. Und natürlich auch diese Dinge wie die Punks in Wien, das sind halt so Dinge, ich erinnere mich und so.
Aber das, was Sie gerade erwähnt haben, da halte ich auch unglaublich viel von solchen Zeitungen wie Ihrer. Viele Menschen schämen sich fast ein bisschen, nach etwas zu fragen, weil sie denken, sie sollten es eigentlich wissen. Und da war ja auch die Wiener Zeitung so großartig, als sie eigentlich vieles erklärt hat in einer umgänglichen Sprache und man hat nachher das Gefühl gehabt, jetzt kann ich mitreden.
Ja, das glaube ich auch, dass es das sehr viel gibt, dass man sich nicht fragen traut. Ich finde, es gibt keine blöden Fragen. Das ist jetzt so eine blöde Phrase, aber es ist halt nun mal so. Man kann nicht alles wissen, meine Güte.
Aber ich glaube auch, dass Journalismus im guten Sinn so eine, bin jetzt nicht im Print, aber Erklärvideos machen Sinn, oder?
Alles, was erklärt, macht Sinn. Das ist ja gar keine Frage, ja. Eben weil man nicht alles wissen kann und weil man in dieser komplexen Welt auch nicht alles verstehen kann. Und wenn dann wer herkommt und mir auf YouTube erklärt, wie das jetzt genau abläuft und wie, weiß ich nicht, gewisse Wirtschaftsphänomene die Politik beeinflussen, bitte jederzeit, ja.
Jetzt habe ich dann aber zum Schluss dann noch einen Gedanken, den ich gern mit Ihnen teilen möchte und wo mich Ihre Position sehr interessiert. Also ich habe auf der einen Seite Erklärvideos und trotzdem können die nicht alles beantworten und sollen auch nicht alles beantworten. Und ich habe auf der anderen Seite dieses Phänomen, dass man sagt, Objektivität ist Pro und Contra. Was können wir tun, damit man versteht, dass das Beleuchten eines Themas aus unterschiedlichen Blickwinkeln der richtige Weg ist und nicht, dass wir in diese Fails Balance kommen, wie wir sie beispielsweise rund um Covid erlebt haben?
Puh, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die die Medien in Zeiten wie diesen haben. Weil natürlich, es geht einem ja selber so, mitunter ist halt der einfache Weg der einfache Weg. Und das ist beim Denken genauso wie beim Gehen. Und tatsächlich ist es die Herausforderung des Qualitätsjournalismus, genau das zu schaffen. Ich glaube, dass es schwierig sein wird, weil die Übermacht der Bequemlichkeit rundherum schon ziemlich gegeben ist.
Mein Vater hat uns immer wieder nach dem Mittagessen Sufi-Märchen vorgelesen. Und da habe ich einen Satz im Kopf. Das Leichtmachen ist nicht nach dem Willen des erhabenen Himmels.
Das ist ein schöner Satz. Der trifft es gut.
Ist Lesen anstrengend? Ist Lesen auch etwas Schwieriges?
Ja, das kommt drauf an. Das kommt zum einen drauf an, wie gerne man liest und zum anderen, was man liest. Also es gibt sicher Lektüre, die nicht leicht ist. Unser Anspruch ist schon, dass man ein Vergnügen hat zu lesen, also dass man sich da nicht durchquälen muss und dann womöglich noch mit dem Lexikon daneben und halt dann mit rauchendem Kopf da sitzt. Also unser Anspruch ist, dass das Spaß macht, dass man auch vielleicht ab und zu mal lachen kann und im Idealfall noch was gelernt hat zum Schluss.
Das mit dem Lernen nehme ich mit und ich komme noch mit einem anderen Familienmitglied daher, mein Enkelkind, der Kasper, der ist gerade 10 Monate. Und der wird jetzt noch 1000 Mal am Hintern fallen, bevor er gehen kann. Mhm. Und niemand findet, dass er blöd ist. Wir müssen nicht immer alles gleich begreifen. Wir dürfen auf der Suche bleiben. Wir dürfen weiter forschen.
Genau.
Und dann werden wir hoffentlich irgendwann gehen können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise. Und toi, toi, toi für das Feuilleton.
Danke für die Einladung.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.